Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die NATO, die G7, also die wichtigsten Industriestaaten der Welt, und die Europäische Union tagen alle drei an einem Tag. Das gab es noch nie. Anlass: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Ergebnisse. Es bleibt bei den harten Sanktionen gegen Russland. Vielleicht kommen noch weitere dazu. Und die NATO rüstet vor allem an der NATO-Ostgrenze massiv auf. Der US-Präsident ist von Brüssel ja dann gleich weitergeflogen, beziehungsweise macht er das heute von Brüssel nach Warschau in Polen. Michael Link von der FDP ist seit 14 Tagen Koordinator für transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt. Er ist erfahrener Außenpolitiker, gerade was die Beziehungen zu den USA angeht. Und er hat Russisch studiert, also der Mann der Stunde. Guten Morgen, Herr Link.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Aber dennoch, Sie springen mitten im Krieg in den Job rein. Das ist ein ganz schöner Kaltstart, oder?
Ja, raussuchen kann man sich das nicht. Und das ist natürlich jetzt besonders dramatisch. Das konnte auch dieser Dramatik niemand vorhersehen, auch wenn wir immer gewarnt haben, schon viele, die sich mit dem Osten beschäftigen, wie gefährlich Putin und sein Regime ist.
Welche alten Kontakte, Erfahrungen nützen Ihnen jetzt am meisten?
Mir persönlich eigentlich am meisten auf der einen Seite, dass ich seit 2005, seit ich zum ersten Mal im Bundestag war, jedes Jahr mindestens dreimal in Washington war, mit vielen amerikanischen Partnern Kontakte aufgebaut habe, das ist der westliche Teil, aber östlich nutzt mir sehr, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, dass ich eben immer viel auch offiziell mit der russischen Regierung zusammenarbeiten musste, früher als Staatsminister, dann bei der OSZE. Also ein bisschen weiß, wie das russische Regime tickt.
Aber Sie haben auch nicht gewusst, dass Wladimir Putin, der Präsident, die Ukraine angreift.
Wir haben bis zuletzt gehofft, dass die Abschreckung da funktioniert, dass er nicht die Ukraine direkt angreift. Die Abschreckung funktioniert, was die NATO angeht, aber bei der Ukraine ist er tatsächlich weitergegangen als alle zuvor. Und da müssen wir jetzt die Schlüsse draus ziehen, nämlich alles zu tun, die Ukraine zu unterstützen.
Und wie hilft das, was da gestern beschlossen wurde? Also massive Aufrüstung, vor allem an der Ostgrenze. Die NATO aktiviert auch die ABC-Abwehr, also die Abwehr gegen chemische und biologische Waffen. Zieht der Westen jetzt wieder den eisernen Vorhang hoch?
Ich würde sagen, der Westen reagiert auf das, was Putin macht. Und zwar, er reagiert genauso, wie er muss. Er zeigt ganz, ganz deutlich, dass die Abschreckung steht und dass kein Blatt Papier zwischen NATO und EU passt. Ganz wichtig, deshalb der gemeinsame Gipfel. Und dass auch kein Blatt Papier speziell zwischen Deutschland und die transatlantischen Partner passt.
Ja, manches sieht ja aus wie früher. Der US-Präsident ist jetzt schon zum dritten Mal in seiner Amtszeit in Europa. Sind die USA dann doch wieder die Schutzmacht Europas?
Sie waren es, sie werden es sein, die USA und übrigens auch Kanada, denn Kanada ist besonders am Schutz der Ukraine interessiert, wegen der großen Minderheit. Beide sind für uns absolut für unsere Sicherheit notwendig, aber wir müssen auch selbst mehr für unsere Sicherheit tun. Dann klappt auch das transatlantische Verhältnis besser.
Ja, da wollte ich gerade nachfragen, denn Deutschland und Europa haben in den vergangenen Jahren ja betont, sie wollen sich unabhängig machen von den USA. Ein starkes, eigenständiges Europa, was ist davon geblieben?
Das war ein bisschen natürlich die Reaktion auch auf Trump, weil man bei Trump irritiert war, wie er reagierte, wie er die EU einschätzte. Man war nicht ganz sicher, ob er die NATO wirklich, ob er zu ihr steht. Ich würde sagen, beide Seiten wissen, auf der amerikanischen Seite wie auf der europäischen Seite, dass wir uns gegenseitig brauchen. Und wann würde es deutlicher als jetzt?
Gab es denn gestern Forderungen der USA an Europa, noch mehr zu tun für die Ukraine?
Die haben gestern eigentlich eher positiv gelobt, was die EU zusätzlich macht, also die 500 Millionen Sofortaktionen für die militärische Unterstützung. Sie haben auch nochmal die deutsche klare Signalisierung des 2%-Zieles und das Sondervermögen der Bundeswehr gelobt. Jetzt überlegt man aber gemeinsam, was man noch machen kann, um kurzfristig ganz schnell noch die Ukraine in ihrem Abwehr- und Überlebenskampf zu unterstützen. Und da gibt es bestimmt noch vieles, wo man noch weiter schnell reagieren muss. Momentan, es liegt alles, alle Optionen liegen, werden genutzt, die wir nutzen können, ohne in einen offenen Konflikt zwischen NATO und Russland zu kommen. Denn den wollen wir nicht. Wir müssen verhindern, dass es zu einem offenen Kriegsabtausch zwischen NATO und der russischen Armee kommt.
Aber Sie sagen, wir können noch mehr tun. Also wir meine ich jetzt der Westen. Was haben Sie denn da gehört? Was ist da in Planung?
Kein Geheimnis. Es wird natürlich darüber diskutiert, wie lange wir noch Energiekäufe von Russland machen müssen. Und da wird ja weiter darüber diskutiert. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man so schnell als möglich die Energiekäufe beendet. Das hat ja auch Bundeskanzler Scholz gesagt. Es wird nicht über Nacht gehen, aber man muss diese Energiekäufe Angriffe so schnell als möglich beenden. Denn,
wenn ich da ganz kurz einhaken darf, entschuldigen Sie, Herr Link, und so schnell als möglich bedeutet im nächsten Monat, im übernächsten Monat?
Ein Datum kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen wir jetzt eben checken. Das ist genau das, was die Aufgabe der nächsten Wochen ist. Und wir müssen es vor allem europäisch abgestimmt machen. Denn es nützt ja nichts, wenn das eine Land weiterkauft und das andere nicht. Wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Fahrplan, diese Energiekäufe zu beenden.
Herr Link, herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Michael Link, FDP, er ist Koordinator für transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt. Wir haben die Ergebnisse dieses Gipfelmarathons gestern besprochen, der Gipfelmarathon in Sachen Ukraine-Krieg.
Es wird also Stand jetzt von EU-Seite keinen Importstopp für russische Energielieferungen geben. Ein Ergebnis des EU-Gipfels in Brüssel. Die Balten und die Polen, die wären dafür gewesen. Aber es gibt eben große Bedenken in Ländern wie den Niederlanden, Italien und auch in Deutschland. Die wollen keinen Lieferstopp, weil sie große wirtschaftliche Folgen befürchten, eine Rezession. Aber da steht ja jetzt dann auch noch das Problem im Raum, dass Russland sich seine Energie nur in Rubel bezahlen lassen will, hat Kanzler Olaf Scholz schon zurückgewiesen. Da weiß man jetzt auch nicht, wie dieser Streit dann weitergeht. Es ist also angeraten, sich darüber Gedanken zu machen, ob Deutschland denn ohne russische Energielieferungen klarkommen könnte, haben verschiedene Wissenschaftler gemacht und in einer Stellungnahme der Wissenschaftsakademie Leopoldina zusammengefasst mit dem Ergebnis, ginge zur Not. Ich hatte vorhin die Möglichkeit, darüber mit einem echten Experten zu sprechen, Robert Schlögel. Der ist nicht nur Vizepräsident der Leopoldina, sondern auch Chemiker, Direktor des Fritz-Haberth-Instituts der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Und der befasst sich in seiner Forschung damit, wie man noch besser Energie gewinnen, speichern und transportieren kann, sei es aus Licht oder Wasser zum Beispiel. Kurzfristig sei das handhabbar, ohne russische Energie klarzukommen, sagt die Leopoldina. Und was das bedeutet, das habe ich Robert Schlögel gefragt.
Handhabbar heißt nicht, dass es einfach geht. Wir haben das Glück, dass jetzt das Frühjahr kommt und wir deswegen nicht so viel Gas brauchen wie im Winter. Und 50% unserer Gaslieferungen kommen ja nicht aus Russland. Daher können wir den Sommer dazu benutzen, uns etwas winterfester zu machen. Die einzige kurzfristige Möglichkeit, die wir haben, ist, unsere Gasspeicher zu füllen. Und das ist schon schwierig genug, da die Gasspeicher A nicht uns gehören und B, wenn die russischen Lieferungen ausbleiben, auch ein Weg gefunden werden muss, wie das Gas aus dem Süden und Westen Europas nach Deutschland gelangt.
Kohleverstromung kommt da als Ersatz auch immer wieder ins Spiel. Warum eigentlich 50% der Steinkohle kommen ja auch aus Russland?
Ja, wir haben aber genug Braunkohle und Steinkohle kann man überall auf der Welt kaufen, insbesondere auch aus Australien. Wichtig ist ja zu bedenken, an welcher Stelle wir eine einseitige Abhängigkeit haben. Und Kohle wird nicht in Leitungen transportiert, sondern in Zügen und Schiffen. Und das kann man von überall auf der Welt besorgen.
Ein anderer Aspekt ist, dass die deutsche Regierung ja sehr hohe Kosten befürchtet für die Bevölkerung und für die Industrie. Die müssten ausgeglichen werden, sagt die Leopoldina Stellungnahme. Wie?
Das ist schwierig. Man kann natürlich kurzfristig das mit Finanzmitteln des Staates tun, wie das jetzt auch im Energiepaket angedacht ist, aber mittelfristig ist das kein Weg. Das geht nur dadurch, dass wir eine Einkaufsgemeinschaft bilden und zum Beispiel alle europäischen Länder gemeinsam auf dem Gasmarkt auftreten, um mit der Marktmacht, die wir dann haben würden, den Preis etwas zu drücken.
Und mittelfristig empfehlen die Wissenschaftler in der Stellungnahme, nicht nur mittelfristig, auch kurzfristig, dass man Alternativen beschafft, Flüssiggas zum Beispiel. Aber nach allem, was da in den letzten Tagen und Wochen so zugesagt und geschrieben wurde, wäre ein kompletter Ersatz damit ja auch nicht möglich, richtig?
Es ist unbedingt nötig, aber wir müssen zuerst natürlich dafür sehen, dass wir mittelfristig aus diesem Schnell-Schnell und Klein-Klein rauskommen. Und das bedeutet einen Neuaufbau der Infrastruktur in Deutschland. Heute ist die Infrastruktur von Osten nach Westen organisiert für die Energielieferungen des Gases. Und das muss sich unbedingt ändern. Und das geht aber nicht kurzfristig.
Und wie muss es sich ändern?
Wir brauchen erstens die Möglichkeit, Flüssiggas selbst für uns zu besorgen. Damit haben wir auch die Möglichkeit, auf dem Weltmarkt einzukaufen und Preiseffekte abzupuffern. Und zweitens müssen wir uns sehr viel besser europäisch vernetzen. Wir können in Europa einen ganzen Haufen von Energie mittel- bis längerfristig erzeugen. Und wir können durch die Infrastruktur, die es in anderen europäischen Ländern gibt, uns natürlich sehr viel wetterfester aufstellen. Wissenschaftlich spricht man hier von Resilienz.
Langfristig müsse dann der Weg zur Klimaneutralität beschleunigt werden, heißt es in dieser Stellungnahme. Sind das die bekannten Dinge? Windkraft, Solaranlagen auf den Dächern, Wasserkraft? Oder haben Sie da als Experte auch Innovationen im Blick, die wir so noch nicht sehen?
Ja, ich glaube schon. Also natürlich sind Windräder und Photovoltaikanlagen richtig und wichtig, aber sie werden niemals ausreichen, um zum Beispiel das russische Gas und den Energiegehalt davon auszugleichen. Wir müssen diese erneuerbare Energie weltweit gewinnen. Wir müssen sie verflüssigen, transportierbar machen. Das machen die Chemiker, indem sie die Energie in Wasserstoff und seine Derivate verwandeln und müssen dann in den heutigen Gasleitungen eben die Derivate des Wasserstoffs verwenden. Das ist technisch möglich. Das wird wissenschaftlich im Augenblick gerade auf große Dimensionen ausgeweitet und das wird uns in etwa 10 Jahren das Erdgas ablösen.
Insgesamt klingt es so, als sei aus Sicht der Leopoldina die Politik auf dem richtigen Weg. Robert Habeck ist in der Welt umhergereist, um Flüssiggas zu besorgen. Es soll eigene Terminals dafür in Deutschland geben. Es gibt das Entlastungspaket der Bundesregierung, gekoppelt mit Maßnahmen, den Umbau zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Also machen die aus Ihrer Sicht gerade einiges richtig?
Einiges machen Sie schon richtig. Natürlich ist es immer wohlfeil zu sagen, was fehlt. Und fehlt ist, glaube ich, wirklich ein ordentlicher Plan. Was wir jetzt brauchen, ist eine klare Festlegung, welche gesetzlichen Dinge müssen wir ändern, damit wir mit dem Hochfahren einer auf grünen Energien basierenden Ersatzenergiewirtschaft wirklich vorankommen. Das ist seit Jahren diskutiert. Es ist nicht so, dass das alles neu ist, aber es ist eben sehr schleppend, sich dann in der Realität fortzubewegen.
Sagt Robert Schlögel, der ist Vizepräsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und vor allem ist er auch Chemieprofessor.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.